Gleich geht's hier los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute mit folgenden Themen: 7-1 Kantersieg zum Start. Wie viel ist der Sieg gegen den Fußballzwerg Curaçao am Ende wert?
Die Offensive liefert wie am Fließband, aber müssen wir uns um die Defensive Sorgen machen?
Sané bleibt das Sorgenkind. Sollte Nagelsmann im nächsten Spiel reagieren?
Die Newcomer überragen. Meja, Pavlovic und Brown schon bereit für die ganz großen Spiele?
Und sehr, sehr viel diskutiertes Thema: Bifa Mikrofon. Klopp zählt Nagelsmann an. Wie ernst ist der Streit wirklich?
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis: Wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh. Die Fußballshow, mittlerweile komplett im WM-Modus angekommen, die deutsche Mannschaft ebenso. Und heute starten wir direkt mal rein mit einer Folge, die Gastunterstützung bekommt. Und deswegen begrüße ich hier als allererstes mal Tobi Budde. Schönen guten Abend, mein Lieber.
Einen schönen guten Abend an euch beide. Danke, dass ich da sein darf.
Ja. Sehr, sehr gerne. Und natürlich auch Michael Strohmeier. Auch an dich einen schönen guten Abend.
Ja, Tag zusammen. Ich bin auch schon völlig losgelöst von der Erde. Ne, fliegt der Podcast hier jetzt heute in die Ohren. Ja, ich bin euphorisiert. Ich bin völlig on fire. Ja, absolut.
Das 7-1 hat dich jetzt komplett angezündet.
Wir werden Weltmeister über Jahre hin und wir werden über Jahre hin unschlagbar sein.
Ja, die Aussage ist ja schon mal hervorragend gealtert. Von daher, da können wir uns sicherlich dran orientieren. Ja, also der Start war auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Und wir haben uns ja auch für die WM vorgenommen, uns hier mit Gastunterstützung mal ein paar neue Einflüsse reinzuholen und machen damit natürlich auch nahtlos heute weiter. Tobi Budde bei uns am Start, Moderator, Content Creator, hat man vielleicht schon mal gesehen, unter anderem bei RTL und neuerdings auch bei The Zone, richtig, ne?
Genau, ja, das ist jetzt mein neuestes Baby quasi. The Zone hat jetzt für die WM quasi aus jedem Gastgeber, nee, nicht aus jedem Teilnehmerland, so, also insgesamt 48 Creatorinnen und Creator gesucht und ich bin der aus Deutschland und bin ganz happy, weil das macht schon brutal Bock, da ein bisschen Inhalt auf die Straße zu bringen.
Ja, das glaube ich. Also dein Weg dahin ist ja auch sehr cool gewesen. Und das war bei mir auch der Grund, wo ich dachte, ey, den könnte ich doch mal einladen, weil der hat sich mit der WM auf jeden Fall richtig auseinandergesetzt. Denn du hast dir nämlich so eine kleine Challenge im Vorlauf zur WM selber auferlegt auf Instagram, ne?
Genau, ich meine, es war der 3. oder 4. März. Da habe ich angefangen, jeden Tag bis zum Eröffnungsspiel Content hochzuladen auf allen Kanälen, also TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat. Und das war extrem viel Arbeit. Es waren nämlich 100 Tage noch bis zum Eröffnungsspiel. Da habe mir ursprünglich halt das Ziel gesetzt, dann zu sagen, klar, irgendwie möchte man noch auf den WM-Train aufspringen, vielleicht noch dann über den großen Teich und vor Ort irgendwie was Cooles machen. Das ist es letztlich nicht geworden, aber die Lösung oder das Ergebnis, was jetzt da steht, da bin ich absolut happy mit. Das ist super cool. Man kann auch vor Ort hier im beschaulichen Niederrhein noch schön Fußball gucken, hat Familie, Freunde um sich. Von daher ist das super. Aber ja, ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich würde sagen, es ist jetzt weniger dieses klassisch analytische, glaube ich, da sehe ich andere noch deutlich vorne, aber es gibt ja extrem viel spannende Themen, auch aus der Geschichte, und da habe ich dann mal so ein bisschen tatsächlich auch Bücher gewälzt, also es ist nicht nur Google oder KI gewesen, sondern habe noch viele Bücher dann irgendwie, wo ich dann mir Themen noch rausgesucht habe.
Ja, das ist so stark. Vielleicht, du hast ja gesagt, 100 Tage, jeden Tag hast du was rausgehauen. So, was ist dein Lieblingsclip gewesen oder Lieblings-Content-Piece so zur WM, wenn du so zurückblickst?
Ich glaube, das war auch ein Content-Piece, was ich mir gewünscht hätte, quasi, wenn ich Nutzer gewesen wäre. Und zwar habe ich einmal die komplette WM terminlich für Deutschland durchgeplant. Also wann spielt Deutschland als Gruppenerster? Immer der Weg bis ins Finale. Ne, wir sind ja optimistisch. klar. Und wann spielt Deutschland als Gruppenzweiter? Und das war halt quasi, ich glaube, das war klicktechnisch noch gar nicht mal so krass. Also es war echt gut, aber nicht so krass. Da gab es noch andere, wenn man irgendwie so kurze Trends gemacht hat oder so. Aber das scheint irgendwie Nerv getroffen zu haben, weil dann die Leute sich wirklich offensichtlich das irgendwie Video angehalten haben und ihren Terminplan eingetragen haben, weil die Watchtime extrem hoch war. Ja, und dann quasi so einen kleinen Leitfaden, also wann musst du frei nehmen, wann solltest du keine Schicht annehmen, und die gute Nachricht war ja schon, dass es Deutschland, glaube ich, nie später als 23 Uhr spielt, also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir Gruppendritter werden, sondern als Gruppenerster oder Zweiter weiterkommen, das können wir, glaube ich, ohne Arroganz sagen oder hoffen, und dann ist es, glaube ich, ein sehr angenehmer Weg, und das scheint Mehrwert geboten zu haben.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die WM ja aufgrund der Größe und dann auch diese Geschichte mit den Gruppendritten sehr unübersichtlich ist und sehr schwer einzuschätzen ist, wo, wann, wie man auf jemanden trifft. Also ich denke, also meinen Nerv hast du auch getroffen, das war so.
Du kannst ja das Video nochmal abspeichern und die besten Stellen nochmal pausieren für deinen persönlichen Terminplan. Ja,
die Watchtime, die wird auf jeden Fall nochmal richtig hochgeschraubt, weil ich bin sehr langsam in sowas.
Guckst den Clip dann einfach 100 Mal hintereinander.
Ja, vergesst auch regelmäßig Dinge.
Ja, aber du hast schon angesprochen, ne, wir sind optimistisch. Wir hoffen natürlich, dass der Weg dann am Ende bis ins Finale führt. Und ich würde sagen, der Beginn, ne, also jeder Weg beginnt ja mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt, der war doch mal sehr ordentlich. Gestern Abend gegen den Fußballzwerg Curaçao 7:1 weggefiedelt.
Ich möchte kurz an dieser Stelle einmal mich entschuldigen dafür, dass hier das begonnen wird mit jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist ja fürchterlich. Hast hinten das Phrasenschwein bei Tobi gesehen, hast dir gedacht, so,
absolut, ja,
das mache ich heute voll.
Das habe ich richtig angestachelt jetzt, ja.
Oh Mann, ey, ja.
Ja, also, was sagt ihr beide? Also 7:1, das ist ein Kantersieg. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist sogar offiziell eine Zerfickung. Ne? 6 Tore Unterschied ist immer ja eine Zerfickung. Was sagst du, Tobi, zu dem Spiel? Also bist du auch euphorisiert oder noch verhalten positiv gestimmt?
Ich war vorher schon euphorisiert. Also das, ich glaube, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe 100 Tage vorher angefangen, dann ist es ja auch nicht so, der schwimmt jetzt hier mit dem Strom, sondern ich hatte schon vorher unfassbar viel Bock auf die WM. Und ich sicherlich muss man nicht immer alles genauso machen, wie es Julian Nagelsmann macht. Aber ich bin zum Glück auch kein Bundestrainer. Aber ich finde den Kader unfassbar gut und unfassbar ausgewogen. Auch Spieler wie Maxi Bayer, die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar fliegen, haben absolut berechtigt, finde ich, einen Platz im Kader gefunden, auch weil sie einfach Attribute mitbringen, die der Nationalmannschaft extrem gut tun. Und ich war nicht so pessimistisch wie viele andere. Also wir dürfen halt, ja, die letzten 2 Turniere haben es gezeigt, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger sein, was diese Predictions angeht. Es war von knappen Siegen die Rede, es war von zweistellig die Rede. Ich glaube, ich habe 4-0 getippt, was, glaube ich, was ein Ergebnis ist, wo man ohne Arroganz und trotzdem Respekt vom Gegner sagen kann, wäre sicherlich realistisch gewesen, dass es so hoch ausfällt, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber es lag eben auch an extrem viel offensiver Spritzigkeit und Spielfreude, die tatsächlich gefühlt von der 1. bis zur 90. Minute da war. Und dementsprechend bin ich happy, und ich habe auch so mal so einen kleinen paar Reviewen geguckt, und die Leute sind auch echt angefixt gewesen. Also da habe ich schon WM-Stimmung gesehen.
Ja, das ist ja etwas, was immer erst so entsteht. Ne? Wir haben das auch schon ein paar Mal angesprochen bei uns im Podcast. So in der Retrospektive verklärt man das auch immer so ein bisschen romantisch und meint, bei allen Turnieren vorher waren schon 3 Wochen vor der WM alles voll mit Flaggen. Ist natürlich nie so gewesen. Also natürlich immer erst, nachdem Deutschland auch wirklich gespielt hat, und immer auch dann erst, wenn Deutschland auch wirklich erfolgreich war. Erst dann kommen die ganzen Flaggen raus. Ne? Aber irgendwie verklärt man das immer romantisch im Endeffekt. Ne?
Ja, ich glaube, das ist seit 2006 das Thema. Das ist seitdem, will man das vielleicht auch medial ein bisschen pushen, dass man die Menschen ein bisschen abholt, ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, weil wir ja, und das ist ja das, was so ein bisschen Tobi auch gerade angesprochen hat, wir sind ja auch schon sehr kritisch immer. Also ich sag mal, so eine Euphorie in Deutschland zu entfachen, dauert noch ein bisschen länger als in anderen Ländern, habe ich das Gefühl.
Ich habe gestern, das war wirklich so super lustig, weil ich von diesem Public Viewing zum Parkplatz gegangen bin. und bin dann mit dem Kumpel nach Hause gefahren und dann hat ein Herr mit seiner Herzdame wirklich einen Kofferraum aufgemacht und alles Mögliche rausgeholt und nach diesem Spiel, also nach dem 7-1, sein komplettes Auto geschmückt. Also fahren, ja. so ein Lenkradüberzug
perfekte
und so.
Perfekte Beispiel.
Aber irgendwie, ja, es ist, aber trotzdem finde ich es sehr cool, also wenn Leute ja. da so ein bisschen euphorisch sind. Und
jetzt geht's los. Ja.
Jetzt wird er selbst das Lenkrad geschmückt.
Waren denn auch die Überzieher für den Rückspiegel dabei? Das ist die
ja,
große
ja,
Frage.
Ja, klar.
Ja, die waren auch dabei.
Also wer das Lenkrad schmückt, der muss die Seitenspiegel mitschmücken. Ansonsten ist es, glaube ich, sogar verkehrswidrig, wenn ich mir ja. nicht täusche. Das muss man dann mitmachen.
Das glaube ich auch. Ja, das werden wir vor allen Dingen so in den nächsten Tagen dann hier in Deutschland sehen, ne? Wie so langsam dann auch die WM-Stimmung dann Einzug erhält in den Alltag und die Deutschlandflaggen dann langsam zunehmen. Ja, die deutsche Mannschaft hat im ersten Spiel auf jeden Fall sehr, sehr viel dafür getan, dass dann auch eine gewisse Euphorie hier aufkommt, wenn wir dann mal aufs Spiel eingehen. Also ich finde, ich habe ab der ersten Minute doch ein sehr, sehr spielfreudiges Deutschland gesehen. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen ab Minute 1.
Ja, also ich habe es jetzt nur teilweise sehen können und dann in der Nachbetrachtung, deswegen mea culpa, falls ich mal etwas durcheinander würfle, aber von vornherein Vollgas, die Führung kam ja auch sehr, sehr früh
ja.
durch einen wirklich einen fantastischen Treffer durch Felix Metscher. Also,
ist er mit Effet um den Gegner herumgedreht, Millimeter genau, da am Bein des ja. Gegenspielers vorbei ins lange Eck. Die Schusstechnik von Felix Metscher, also wirklich, die stelle ich hier schon seit Monaten in dieser Saison und auch schon länger darüber hinaus heraus, was der Mann für eine herausragende Schusstechnik hat. Und hier hat er es wirklich auf der ganzen großen Bühne dann sofort gezeigt. Ne?
Ja, Doppelpass auf engstem Raum mit Wirtz und direkt abgeschlossen. Torwart schaut nur hinterher. Und da muss ich sagen, als Zuschauer schaust du da auch nur hinterher. Also das ging so schnell, das war schon wirklich sehr, sehr stark.
Und ja, Nagelsmann hatte ja auch recht mit dem, was er gemacht hat. Ne? Wenn man jetzt mal so in März zurückhüpft, würde ich sagen, da war Raum wahrscheinlich als Linksverteidiger gesetzt, auf der 6, 8, wie man es auch numerisch ausdrucken möchte. Da war ja wahrscheinlich eher Goretzka gewesen und jetzt so kurz vor der WM hat er da nochmal umgestellt und das wäre wahrscheinlich auch was ins Phrasenschwein hier, aber sie haben das Vertrauen zurückgezahlt, würde ich sagen, also nicht nur mit Toren, ich finde Brown hat sowieso sehr gut gespielt, als Raumersatz oder jetzt scheinbar Stammspieler, glaube ich, gegen tiefstehende Gegner wie Curaçao sowieso ein echt gutes Mittel. Und Match hat mir sehr gut gefallen. Hat mir auch bei Dortmund, muss ich schon sagen. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Dortmund-Fan. Aber das hat er sehr gut gemacht. Und ich finde, der und Pavlovic, die sind schon echt ein Perfect Match.
Ja, finde ich auch. Und gab ja auch vor der WM häufiger mal die Diskussion. Also da waren ja auch viele Leute der Meinung, dass die beiden nicht gut funktionieren würden auf der Doppel-6. Was ich von vornherein irgendwie nicht verstanden habe. Weil also du brauchst ja bei einer Doppel-6 jetzt nicht zwingend jemanden, der defensiv nur alles wegackert und dem anderen den Rücken frei hält. Also das ist ja durchaus auch machbar in einer Jobteilung da. Der eine mal defensiv, der andere mal offensiv. Also wenn das harmoniert, dann geht das natürlich auch so. Und hat direkt gezeigt, dass die beiden auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen funktionieren.
Ja, wobei ich das jetzt nicht als Maßstab sehen würde. Also ich würde jetzt sagen, die offensiven Druckphasen von Curaçao, die haben sich jetzt insgesamt tatsächlich in Grenzen gehalten. Und da jetzt zu bewerten, ob die beiden tatsächlich auch in der Defensive gut funktionieren, würde ich sagen, ist zu früh im Turnier.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, wir werden gleich nochmal ein Fazit ziehen, wenn wir über das Spiel gesprochen haben. Ne? Wie viel ist das denn jetzt am Ende wert, dieses 7-1 gegen Curaçao? Aber es gab auf jeden Fall Mitte der ersten Halbzeit mal eine kurze Phase, wo es wackelig wurde. Ne? Also ich glaube, die können wir jetzt auch nicht völlig wegwischen. Ne? Also da ist der Ausgleich gefallen in der 21. Minute, das 1-1. Und um diese Szene herum ist die Defensive auf einmal ins Schwimmen geraten. Ne? Da gab es so ein paar Umschaltmomente, wo man irgendwie dann plötzlich ungeordnet stand. Und bei dem 1-1, gut, es ist natürlich aus Sicht der deutschen Abwehr auch ein bisschen unglücklich gewesen. Das Ding war dann noch abgefälscht und wird vorher von Schlotterbeck mal unglücklich jemand anders in den Fuß geklärt. Aber da wurde es mal kurz wackelig. Also, wie hast du es gesehen, Tobi? Ist das für dich jetzt so ein Zeichen, wo man sagen muss, oh, das könnte ein Symptom einer defensiven Unordnung sein? Oder kann man da am Ende sagen, ja, mein Gott, kleiner Wackler, aber mehr auch nicht?
Ja, auch das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber lieber jetzt in so einem Spiel, ne, als gegen die nächsten beiden Gegner, weil ich glaube, da wird sich das ziemlich schnell rächen. Ich glaube, Curaçao, auch das mit jeglichem Respekt, weil die Spieler, die ganze Mannschaft unfassbar sympathisch ist. Die Fans gefallen mir, alles das, was ich so sehe auf Social Media, was da so zusammenkommt, ist, finde ich, sagenhaft. Aber es war einfach der perfekte Auftakt- und Aufbaugegner, weil sowas natürlich auch immer, ne, spielerisch, klar, 7 Tore, alles toll, aber das macht ja auch ein bisschen was, würde ich jetzt mal als Hobbypsychologe sagen, mit dem Kopf der Spieler. Und die haben Bock, die werden auch sehen, was nicht gut gelaufen ist. Dafür hat so ein Trainerteam ja mittlerweile auch wahrscheinlich 42 Analysten, die noch mit in die USA geflogen sind. Und also ich glaube, dass ein Jonathan Tah oder Nico Schlotterbeck, dass die so reflektiert sind und wissen, was da gut und was da schlecht gelaufen ist. Es war, wie gesagt, auch viel Pech dabei, aber natürlich über die Physis, über die Schnelligkeit kommen jetzt in den nächsten Spielen Gegner, die sowas natürlich deutlich schneller ausnutzen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da der Offensivdrang so hoch ist, sondern dass vielleicht auch mal jemand ein bisschen weiter hinten bleibt. Das ist jetzt aber so ein bisschen die Glaskugel. Ich glaube, genauso wie ich 7 Tore nicht zu hoch hängen würde, würde ich auch das Gegentor nicht zu hoch hängen.
Ja, was man halt sehen konnte, war, dass, klar, normalerweise verteidigt Nico Schlotterbeck das vielleicht ein bisschen cleverer, Tah ist vielleicht ein bisschen wacher, aber danach war ja keiner aus dem zentralen Mittelfeld da.
An der da hat es einmal nicht, ne, gut funktioniert, und, ne, dass die Sechser da nach hinten gearbeitet haben. Ja.
Deswegen, ne, diese Lobeshymne auf den Meča und Pavlović gegen einen offensiv, ja, auch mit allem gebührenden Respekt nicht wirklich stattfindenden Gegner zu bewerten, halte ich für deutlich zu früh. Nichtsdestotrotz hat es offensiv auf jeden Fall funktioniert und da bin ich bei Tobi. Das ist großartig für das Teamgefüge. Die haben jetzt Blut geleckt. Die haben gemerkt, wir funktionieren. Die Fans sind angezündet. Das heißt, der nächste Gegner wird deutlich schwerer sein, aber du hast halt eine breite Brust. Also.
Ja, naja. Das auf jeden Fall. Ja, vielleicht gucken wir nochmal auf so einzelne Namen, ne, die für sich Werbung gemacht haben oder auch keine Werbung gemacht haben bei diesem Spiel. Also Musiala ist für mich eine Personalie, die werden wir, glaube ich, noch deutlich weiter diskutieren bei dieser WM, weil wenn wir wirklich um Titel mitspielen wollen, brauchen wir einen Musiala in Topform, der Meinung bin ich. Die hat er jetzt noch nicht. Aber wir wollen ihn ja im letzten WM-Spiel in Topform haben und nicht im ersten. Aber er hat, finde ich, einen guten Schritt hingemacht in Richtung einer Topform. Also die Leichtigkeit kehrt so langsam ein bisschen wieder zurück bei Musiala, ne?
Gehe ich total mit. Also als Kimmich diesen wunderschönen Pass in den freien Raum gespielt hat auf Musiala, ich glaube, es war das 4-1, dachte ich, ich dachte auch ehrlich gesagt, der Winkel ist so spitz, aber das Geile am Musiala war ja schon immer und ist es auch, dass er so Dinge unfassbar leicht aussehen lässt. Also den so platziert, mit der Geschwindigkeit quasi nochmal, der muss ja noch so ein bisschen die Richtung ändern, so minimal den so zu versenken, ist, glaube ich, brutal schwer, auch wenn es super leicht aussieht und jetzt vielleicht nicht so ein schönes Tor in Anführungszeichen war wie von Felix Metscher zum 1-0. Aber da konnte schon so ein bisschen wieder durchblitzen, was man, glaube ich, von ihm erwarten kann. Und das ist diese Leichtigkeit, das ist so ein bisschen auch dieses Raumdeuten, was Havertz ja auch hat, diese Finesse. Und ich glaube, das war jetzt gut. Ich weiß gar nicht, wann er für UNDAF rausgegangen ist, glaube ich, 65. Minute circa. Und das war auch okay. Er konnte sich, glaube ich, Selbstvertrauen holen. Ja. Und wenn es jetzt jedes Spiel 5 Minuten mehr werden, super, und wenn UNDAF so spielt, wenn er eingewechselt wird, auch super mit einem Tor und 2 Vorlagen. Von daher glaube ich, ist so holt man sich als Spieler das Selbstvertrauen. So soll es zum Beispiel laufen, so soll es eigentlich laufen. Es gibt ja auch andere Beispiele, auf die wir gleich bestimmt noch zu sprechen kommen, die sich sicherlich nicht so viel Selbstvertrauen geholt haben.
Ja, du hast ja UNDAF schon angesprochen, da ist ja mal die Diskussion Havertz oder UNDAF vorne und Julian Nagelsmann sagt Havertz und UNDAF da vorne.
Ja, why not both? Ja, bei Musialas Tor finde ich auch nochmal ein bisschen beeindruckender, ja, dass er den Ball ja auch dahin haben wollte, ne? Also er wollte eigentlich, er fordert den Ball von Kimmich in diesen Raum. Gut, kam jetzt vielleicht ein bisschen weiter raus, als er vielleicht dann in Summe haben wollte, aber dass er den genau da auch hinhaben will, in den Raum und aus dem spitzen Winkel macht, zeigt ja, dass er auf dem Weg ist, genau dahin zu kommen, wo Max ihn haben will, in die Topform fürs Finale. Allerdings, was der Nation natürlich Sorgen bereitet, ist die Verletzungsanzeichen. Das fand ich bei Magenta sehr faszinierend, wie sie dann diese beiden Wiederholungen ausgepackt haben und gesagt haben, hier, schaut es euch an, er dehnt seinen Oberschenkel. Was ist da los? Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Und da muss ich sagen, also das ist natürlich journalistisch einwandfrei, gut gesehen. Muss man da jetzt eine Geschichte draus spinnen? Ich würde mal sagen, lieber abwarten.
Als ich das live gesehen habe bei Magenta, dachte ich so, meine Fresse, sind da jetzt die Helikoptereltern aus der Redaktion bei Magenta da irgendwie aus dem Sessel gesprungen und machen sich Sorgen um Jamal Musiala? Mein Gott, der hat sich ein paar Mal gedehnt während des Spiels. Also, ich weiß gar nicht, wo man da die Panik hergenommen hat. Haben sogar, also Kerner hatte Nagelsmann nochmal drauf angesprochen im Interview nach dem Spiel und er hatte gesagt, nee, also Auswechslung hatte jetzt nichts mit Verletzung zu tun. Das war jetzt rein ein Verteilen von Spielzeit. Also, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen überreagiert an der Stelle.
Belastungssteuerung heißt es doch so schön. Ja, aber bei im besten Fall, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 3 Gruppenspiele, 16., 8., Viertel, Halbfinale, 8 Spiele? Sind es 7 oder 8 Spiele? Dann 8 Spiele. Im besten Fall 8 Spielen, dann ist so eine Belastungssteuerung sicherlich auch gut. Wobei ich mal eben sagen muss, mir ist es natürlich auch aufgefallen, dass ich sehr auf diese Musiala-Szene gestürzt worden ist. Aber wir wollen ja nicht nur bashen. Ich schaue wirklich sehr, sehr gerne die Weltmeisterschaft im Magenta, muss ich sagen. Ja. Das macht wirklich exorbitant viel Spaß. Es ist viel Expertise, es ist viel Unterhaltung. Bin auch großer Fan vom Breakfast Club, weil man ja den Schlafrhythmus aktuell, auf den ist auch nicht so Verlass. Und morgens mit der ersten Tasse Kaffee die Spiele, die man vielleicht doch verpasst hat, es waren jetzt nicht so viele bei mir, nochmal aufbereitet zu bekommen. Also das ist wirklich schon den ganzen Tag Fußball und das kann man auch durchaus mal loben. Macht sehr Spaß, da zu gucken.
Das möchte ich auch nochmal hervorheben, weil ich schimpfe hier sehr, sehr gerne über vor allen Dingen auch Halbzeitanalysen, Qualität im deutschen Fernsehen, ohne jetzt auf irgendeinen Sender besonders einzugehen. Aber eine Halbzeit bestehend aus 6 Minuten Werbung, 2 Minuten Tore zeigen, 7 Minuten Werbung, ist für mich keine Halbzeitanalyse. Das macht mich dann regelmäßig etwas wütend und die Experten auch nach dem Spiel oder vor dem Spiel, da geht's meiner Meinung nach manchmal mehr um die Darstellung der eigenen Person und weniger um das Inhaltliche. Während ich bei Magenta, natürlich versuchen es die Leute da auch, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wahrscheinlich schon mit der Kette für Mats Hummels, der goldenen. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, was sein muss. Aber ich finde, dadurch, dass das Gesamtpaket einfach sehr unterhaltend ist, also man es schafft, diesen Spagat zwischen Entertainment, aber auch der inhaltlichen Qualität, dass man den hinbekommt, das ist für mich einfach Peak deutsches Fußballfernsehen.
Ja, absolut. Also das ist auch wirklich, und da muss man nochmal erwähnen, Magenta macht das ja nicht zum ersten Mal, sondern die haben ja schon, ich glaube, die letzten 2 Turniere auch übertragen und da haben sie es eigentlich auch schon wirklich gut gemacht. Also die haben da auf eine gute Qualität aufgebaut und ich finde jetzt echt nah an der Perfektion. Ich habe mich schon bei dem Gedanken ertappt, wo ich mir gedacht habe, können die nicht auch Bundesliga übertragen? So, warum nicht? Also warum nicht die Besten es machen lassen?
Also können würden sie es bestimmt, aber...
Ja.
Das hat
oder
ja auch,
wollen würden sie es bestimmt, ob sie es können, ist eher die
Max,
Frage.
Max, wie viel willst du für deine Leitung bezahlen in Zukunft? Ganz ehrlich.
Ja, gut. Okay, da wird es dann teurer. Das stimmt wohl. Aber ja,
kann man Micha auf jeden Fall... Micha kriegt Besuch von seiner Katze.
Ja, der hat gerade vor der Tür schon rumgeplärt, weil ich die aus Versehen zugemacht habe. Ich lasse die sonst immer offen.
Ja klar, Thema Magenta, kommt deine Katze natürlich sofort rein. Das kann ich verstehen. Aber kommen wir gleich, würde ich sagen, nochmal auf das Thema Magenta zurück. Denn den ersten Skandal bei Magenta gab es ja auch schon. Ne? Also das müssen wir auf jeden Fall gleich noch diskutieren, was da alles dran ist. Mhm. Aber kommen wir nochmal so zurück zu den einzelnen Personalien. Wir haben jetzt viele genannt, die durchaus zu loben sind nach dem 7:1. Aber ich finde, eine Personalie gibt es mal wieder, da müssen wir drüber sprechen, ob da nicht auch Kritik angebracht ist. Es fühlt sich mittlerweile schon komplett abgedroschen an, das immer wieder anzusprechen, aber Leroy Sané kommt in diesem Team irgendwie nicht an. Also das war wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, so, ja, gut, also nett gemeint, aber alles dann in der Ausführung dann wieder zu ungenau. Also alleine, ne, denk mal an die Szene, wo er, ich glaube, von Jonathan Tah mit so einem Chipball lang geschickt wird, alleine aufs Tor zuläuft, ihn perfekt auf dem linken Fuß hat. Und was macht er? Er vergibt ihn. Er schafft es auch nicht, sich zu belohnen oder sich dann damit mal reinzubringen ins Spiel. Also ich finde, Leroy Sané bleibt leider ein Sorgenkind.
Ja, wobei ich möchte da kurz differenzieren. Also spielerisch, ja, finde ich auch weiterhin jemand, ja, den die anderen im Rucksack haben, der so ein bisschen mitgeschleppt werden muss, obwohl er sicherlich auch seine Qualitäten hat und auch seine Laufwege für Platz sorgen. Ich glaube, innerhalb der Mannschaft, was die Stimmung angeht, ist er absolut beliebt und man will ihn auch da haben. Also das sind zumindest die Eindrücke, die ich habe von entweder Jubelszenen oder wenn man hier diesen Vlog sieht, wo auch Dennis Undorf sehr viel Content liefert. Ja. Da ist Leroy Sané absolut uneingeschränkt, fällt da positiv auf. Und nur, ich find, in Anführungsstrichen nur, spielerisch hapert es halt noch.
Ich finde, seine Körpersprache ist auf jeden Fall deutlich besser als noch vor ein paar Jahren. Also man hat schon das Gefühl, dass er gerne da ist, dass er sich mit dem Team, mit den Werten, mit den Zielen auch wirklich identifiziert. Und das ist ja so, man muss leider sagen, hat er dieses Tor nicht gemacht, weil den Ball zum Beispiel von Jonathan Tah, der auch wirklich sehr, sehr gut war, dann noch so anzunehmen, das schafft auch nicht jeder. Und dann bin ich eher dabei, dass mir das leid tut. Ne? Irgendwie hat es nichts mit fehlender Qualität zu tun, glaube ich. Das ist wahrscheinlich eher so ein Kopfding wieder, weil den Ball so zu verarbeiten, musst du auch mal machen. Ich tue mich grundsätzlich schwer damit. Ich würde von außen auch sagen, dass andere einfach viel mehr gecarried haben, als Leroy Sané das gestern gemacht hat und auch in den anderen Spielen. Aber ich sitze vorm Schirm, gucke sehr, sehr gerne Fußball, beschäftige mich auch viel mit Fußball, aber ich kann noch nicht mal einen Ball über 6 Meter gerade passen. Deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, dann auch zu sagen, ja, der kann ja nichts, der muss runter. Natürlich ist er gestern ein bisschen abgefallen. Ich glaube, dass wenn er aber wirklich mal knipst, vielleicht ist es dann ja auch so, ein Spiel gegen die Elfenbeinküste oder Ecuador, wo es 0-0 steht und dann 87. Minute macht er dann irgendwie so ein, von mir ist auch so ein Stümpertor und der Ball geht rein. Eigentlich würde mich das für ihn sehr freuen, muss ich sagen. Ja. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, es ist gestern in einer starken deutschen Nationalmannschaft, ist er wahrscheinlich einer der wenigen, die so ein bisschen abgefallen sind. Und das finde ich schade, das sage ich einfach mal ganz neutral, weil ich glaube, dass es nicht nur an den Qualitäten liegt und ich glaube, es ist auch nicht sonderlich förderlich, wenn dann hier so ein 1,95 Typ mit Bierbauch sich anmaßt, also ich meine mich damit, nicht euch.
Ich dachte, du meinst Jürgen Klopp.
Ja, darüber ein Urteil zu fällen. Aber klar, da ist deutlich noch Luft nach oben.
Ja, aber würdest du, wenn du Nagelsmann wärst, würdest du ihn jetzt im zweiten Spiel dann wiederbringen und sagen, der arbeitet sich jetzt seine Form? Oder würdest du sagen, komm, wir probieren was anderes aus? Ein Leveling, ein Bayer könnten die Position spielen. Wie würdest du es machen?
Ja, also im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man das so hundertprozentig vergleichen kann. Bei Musiala war es auch so, dass er die Spiele davor vielleicht nicht ganz so gut gespielt hat. Und da sage ich dann auch, finde ich irgendwie geil, dass er ihm die Spielzeit gibt und ihm so ein bisschen Vertrauen schenkt. nur Musiala hat es halt mit Toren zurückgezahlt. Bei Sané war es nicht. Ich glaube auch nicht, dass er eine Torbeteiligung hatte. Im Interview danach hat Nagelsmann ja gesagt, ja, er hat gut mit zurückgearbeitet. Es war irgendwie wie so eine Teilnahmeurkunde beim Bundesjugendspielen früher. Also irgendwann muss schon der Switch kommen, weil sonst wird es natürlich gefährlich. Irgendwann musst du natürlich sagen, du kannst es ja auch nicht mehr verkaufen, wenn er jetzt 3 oder 4 schlechte Spiele macht. Ne? Und dann muss, glaube ich, mal vielleicht auch die Reißleine gezogen werden. Aber ich glaube, erstmal sage ich ehrlich, auch wenn ich Leveling sehr gut finde und vorhin ja auch Bayer gelobt habe, ich glaube, ich würde ihn erst nochmal spielen lassen. Weil anders, also wenn du den jetzt runternimmst, dann kannst du ihn sowieso knicken. Dann, also was ist da mit seinem Selbstbewusstsein? Er hat ja eh schon keins. Gefühlt.
Ja, sehe ich den Punkt. Aber ich würde tatsächlich jetzt, wo wir uns gerade noch in der Gruppenphase befinden, würde ich jetzt im zweiten Spiel eigentlich jemand anders die Chance geben und dann sagen, okay, im dritten Spiel gucken wir dann. Ne? Würden wir jetzt hier einen Sané nochmal wieder reinbringen und sagen, okay, den ziehen wir jetzt durch fürs Turnier, oder haben wir im zweiten Spiel jemand anders auf der Position gesehen, der es aber dann ja aus dem Stand heraus dann deutlich besser macht als ein Sané, wie zum Beispiel ein Leveling oder ein Bayer, und ziehen den dann das weitere Turnier durch. Also ich würde, wenn dann jetzt nochmal durchprobiert, aber nicht mehr in der K.O.-Phase, also wenn dann jetzt.
Also ich bin grundsätzlich auch eher Team Couch, Bierbauch und Verurteilen von Spielern. Da habe ich gar keine Scheu vor allen Dingen, weil ich am Wochenende Fußball gespielt habe und ein betrunkener Mann mich mit Beckenbauer verglichen hat. Und also ich meine,
das reicht ganz ehrlich, als Legitimierung.
Das ist ja wohl dann legitim genug zu sagen, man kann kicken. Aber ich muss sagen, deine Argumentation, Tobi, die holt mich schon ein bisschen ab und nimmt mich ein bisschen mit. Und ich glaube auch, dass es gar nicht mal so verkehrt ist, Sané jetzt noch ein Spiel zu geben, um, es ist zwar eine Hypothek, also, oder sagen wir mal, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, den Nagelsmann da bestreitet, aber wenn du einen selbstbewussten Sané hast, dann ist er da halt auch, dann hat er da die Klasse, die man braucht. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Spiel, was Nagelsmann gerade spielt, dass er sagt, der kommt. Der zündet, der braucht diesen einen oder diese 2 Momente, 3 Momente, wo er merkt, er kann es sich zutrauen, die Mannschaft steht hinter ihm, und dann ist er nun mal, was nun mal auch damit zusammenhängt, dass Lennart Karl zwar einen Körperteil hart wie Stahl hat, aber leider nicht seinen Oberschenkel, was damit zusammenhängt, dass dann kein anderer an diese Qualität rankommt.
Keine Ahnung, was du meinst mit dem anderen Körperteil. Was,
soll ich es aussprechen? Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
Es gibt ja gewisse KI-Songs, die teilweise mehr gefeiert werden als echte WM-Songs. Von daher, da fand ich sehr lustig einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz, wo Schlotterbeck und Tah darauf angesprochen wurden und die beide nur lachen mussten und so halbwegs bestätigt haben, dass auch diese KI-Songs in der Kabine gehört werden.
Ja, klar, das fand ich lustig. 100 Pro. Wie soll man denn daran vorbeikommen?
Also ist Nico Schlotterbeck auch mit seiner Songzeile zufrieden von dem angesprochenen Lied?
Ich habe in meinem Leben bis zu diesem Song noch nie das Wort Punze gehört, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Aber ich wusste auch sofort, was es ist. Ja. Also davon mal abgesehen.
Ach, ich habe immer, ja, hab immer Funzel verstanden, wie Taschenlampe, oder?
Ja, ich habe extra nochmal den Spotify-Lyrics nachgeguckt von dem Song. Es ist tatsächlich Punze, was auch immer das sein soll, aber ja.
Ich kann, auch da habe ich jetzt keine Scheu auszusprechen, aber ich würde mal von meiner Intuition her sagen, dass es ein Körperteil im hinteren Bereich, hinteren, unteren womöglich Bereich des Körpers ist und eigentlich eher als Ausgang benutzt wird vom menschlichen Körper. Das würde ich sagen, ist die sogenannte Punze.
Ja. Das kann sein. Aber bei dieser WM, die KI-Songs haben auf jeden Fall den großen Hype erlebt. Ja. Also ich würde sagen, an der Stelle, wir haben das Spiel soweit gut besprochen. Ganz durch sind wir damit natürlich noch nicht. Wir machen jetzt eine kleine Pause an der Stelle. Aber wir müssen natürlich noch mal über einen gewissen Skandal am Mikrofon, ne? Magenta viel gelobt, aber sie haben auch schon einen kleinen Skandal produziert, mit Jürgen Klopp sprechen. Und ob das irgendwelche Auswirkungen noch auf den weiteren Turnierverlauf für den DFB hat. Bis gleich.
Werbung.
Ja, Kleine Werbepause an der Stelle und wir weisen euch nochmal darauf hin, dass Holy ein paar neue geile Sorten für die WM an den Start gebracht hat. Denn es gibt nämlich drei neue Hydration-Sorten.
Ja, denn Hydration ist immens wichtig. Nicht jeder von uns hat das Privileg, in einem klimatisierten Stadion Sport treiben zu können. Und jetzt gerade zu den warmen Zeiten ist es natürlich wichtig, sich regelmäßig zu hydrieren. Und da gibt es fantastische Geschmacksrichtungen, die hier mitgebracht werden von Holy. Das ist einmal Aprikot, Green Apple und ein bisschen, ja, ich sag mal, mein kleiner Favorit an der Stelle ist Blueberry. Heidelbeere, ja. Blaubeere.
Da habe ich mich auch schon durchprobiert und Blueberry hat auch bei mir richtig geil gezündet. Und ich sag's, wie es ist, während ich zu Hause Spiel gegen Curaçao geguckt habe, habe ich mir auch so ein Holy Hydration Blueberry reingeknuspert.
Ja, hast du dich überzeugen lassen? Bist du von Green Apple abgewichen und zu Blueberry gewechselt?
Absolut. Also die drei Sorten sind alle wirklich stark. Ne? Also die könnt ihr gerne mal probieren. Also Holy hat da extra zur WM so ein paar Fußball-inspirierte Sorten rausgebracht. Also von daher gönnt euch das gerne. Und wenn ihr einen gewissen Wert mit eurer Bestellung überschreitet, dann gibt es sogar noch ein bisschen Fußball-Merch von Holy dazu. Zum Beispiel ab 80 Euro gibt es einen kleinen Mini-Fußball. Mhm. Und ab 120 Euro hat Holy sogar ein eigenes Trikot für euch dabei.
Ja, und das lohnt sich ja definitiv, denn ihr müsst ja gar nicht 120 Euro ausgeben, oder Max?
Nein, müsst ihr nicht, könnt ihr natürlich, aber wenn ihr ein bisschen sparen wollt, dann nutzt doch einfach unsere Rabattcodes. Da bekommt ihr mit dem Code FRITZSTROH 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung, wenn ihr das erste Mal bei Holy bestellt. Und wenn ihr schon mal bei Holy bestellt habt, dann nehmt doch den Code FRITZSTROH, da bekommt ihr nochmal 10% auf alles. Und dann könnt ihr euch mal durchprobieren durch die geilen WM-Sorten von Holy.
Wenig Kalorien, viele Elektrolyte.
Werbung. Also die Werbung hat auf jeden Fall reingehauen.
Ja. Kannst du nicht lernen.
Also ich muss, ohne Witz, ich fand das richtig geil. Ich will jetzt diesen Blueberry-Drink haben. Das meine ich mit reingehauen. Ja, kannst du mal sehen. Also das ist schon mal einen Kunden mehr. Werde ich erstmal bestellen.
Absolut, nimm bitte unsere Codes, dann können wir da eine runde Sache draus machen bei der Bestellung. Fantastisch, und ihr da draußen natürlich auch. Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heute einen Tag nach dem Curaçao-Spiel, heute bei uns noch weiterhin am Start Tobi Budde und diskutiert mit uns über den Stand der Dinge der WM bis hierhin. Ja, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Ich habe es gerade schon vor der Pause angekündigt. Es gab einen ersten kleinen Skandal in der Magenta-Übertragung. Also das Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller, glaube ich, ist fast überall eingeschlagen wie eine Bombe. Also die haben ja direkt eine Sympathie vom Publikum bekommen. Die ist ja riesengroß. Also das hat ja, weiß ich nicht, ob schon mal irgendwie ein Expertenduo oder ein Experte im TV da direkt so eine große Zustimmung gefunden hat für die Art und Weise, wie sie es machen. Aber die beiden sind mit ihrem doch teilweise sehr lockeren Gerede ein bisschen angeeckt, denn es gab nämlich die Aussage von Jürgen Klopp, da ging es um die Aufstellung, die Nagelsmann vielleicht wählt. Da hat er den Satz gesagt, die Aufstellung macht ja immer macht ja Julian Nagelsmann zumindest noch. Na, also er hat gesagt, Julian Nagelsmann wäre noch Bundestrainer. Und das Wort noch könnte man natürlich sagen, ist vielleicht ein bisschen deplatziert hier, denn niemand beim DFB hat gesagt, dass Julian Nagelsmann nach der WM aufhört. Ne?
Er hat ja sogar einen Vertrag verlängert.
Ja, eben, genau. Na, also das ist ja das Ding. Also warum kommt Jürgen Klopp auf einmal auf die Idee, dass Julian Nagelsmann noch Bundestrainer ist?
Ich glaube, das besondere Geschmäckle, was hier im Raume ist, ich glaube, wenn Didi Hamann das gesagt hätte, dann würde der DFB, glaube ich, einfach mit den Schultern zucken und sagen, okay, Didi Hamann. Aber es ist ja jetzt nun mal nicht erst seit gestern so, sondern eigentlich schon gefühlt seit immer, dass Jürgen Klopp irgendwie immer wieder mit dem DFB in Verbindung gebracht wird als möglicher Bundestrainer. Und ich glaube, er hat selber auch mal gesagt, dass er sich das durchaus vorstellen kann, dass wenn er noch mal tätig wird, dann maximal in Teilzeit. was bedeutet als Bundestrainer von irgendeinem Land.
Ja. Ja, absolut. Das ist genau der Punkt, der jetzt auch so ein bisschen den Funken entzündet. Und beim DFB hat man echt gar nicht mal so positiv darauf reagiert. Also Rudi Völler im Interview, boah, der wirkte schon ein bisschen angefressen deswegen, ne? Also, ich weiß nicht, Tobi, wie hast du das Zitat gesehen von Klopp? Hast du auch direkt gedacht so, oh, wow, wow? Oder bist du eher so, dass du sagst, naja, komm, die labern da eh die ganze Zeit lustig rum. Das war eher nicht ernst gemeint.
Tatsächlich, ja. Einen Tag später, als ich es dann irgendwie nochmal und nochmal gehört, / gelesen habe, dachte ich dann schon so, ich glaube, das wird nicht so geil gefunden, ehrlicherweise. Währenddessen, man muss sich das so vorstellen, ich glaube, es war ja sogar beim Eröffnungsspiel oder im zweiten Spiel.
Ja,
ich weiß
genau,
es gar nicht.
Beim Eröffnungsspiel, ja.
Und ich war so geflasht von den beiden und ich hing Jürgen Klopp wirklich an seiner milchweißen Kauleiste und ich fand einfach gefühlt alles gut, was der gesagt hat. Und Thomas ja. Müller ist dann darauf angesprungen. Also was Magenta ja auch da für Klickzahlen mitmacht. Also ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber vom Bauchgefühl würde ich sagen, diese ganzen Expertenclips mit Müller und JBK, wie er sich ja nennt, und Klopp, die werden so krasse Aufrufzahlen haben. Irgendwie ist es für mich in dem Moment gar nicht so rübergekommen. Wenn du natürlich jetzt aber Bundestrainer bist, der natürlich jetzt das hat er ja auch sogar ehrlich gesagt auf einer Pressekonferenz in den letzten Wochen und Monaten angezählt worden ist. Sportlich ist ja das eine, das kann man kritisieren, aber gerade auch im Zuge der Kadernominierung, dass er irgendwie Morddrohungen bekommen hat und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann, Klopp wird das gar nicht so gemeint haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das beim Herrn Nagelsmann alles andere als gut ankam. Und dann hat Rudi Völler, und ich finde, das ist auch gut, ja, weil ich glaube, Rudi Völler ist auch dafür da, um so ein bisschen gewisse Sachen einfach vom Team und vom Trainer wegzuhalten, hat Rudi Völler dann gestern auch mal auf eine sehr sympathische Weise, nicht so wie damals bei Waldemar Hartmann, aber schon eine kleine Standpauke. Eine kleine Standpauke verteilt an Klopp und Müller, die das aber, glaube ich, auch, so hat es zumindest auf mich gewirkt, eingesehen haben.
Ja. Verrückt übrigens, Rudi Völler und Waldemar Hartmann, wie weit Karrierewege so auseinandergehen können, um das mal das kurz stimmt. Zu sagen. ich bin ja ein Fan seit dieser Saison von niederschwelligen Verschwörungstheorien. Wahrscheinlich hat das wirklich nicht so richtig ernst gemeint, der Jürgen Klopp, weil die sich halt so hochgeschaukelt haben in ihrer Gaggigkeit. Das machen wir ja hier auch gerne mal. Aber Ich hänge mich ein bisschen an der Reaktion des DFB auf, weil normalerweise ist das doch so eine Situation, die kannst du eigentlich, selbst wenn Jürgen Klopp das sagt, kannst du es achselzuckend hinnehmen. Wenn jetzt natürlich im Hintergrund der DFB tatsächlich Gespräche mit Jürgen Klopp führt oder geführt hat und es war vielleicht im Falle eines frühen Ausscheidens schon eine Lösung nach Julian Nagelsmann gibt, die sich Jürgen Klopp nennt, dann gibt es beim DFB natürlich absolut die Alarmglocken, wenn die sowas sehen, weil die dann vielleicht in einer Panikreaktion sagen, ja, wir können das jetzt nicht so stehen lassen, wir müssen jetzt sagen, dass das nicht stimmt, weil nachher kommt das raus und dann stehen wir ganz blöd da. Aber du kannst in so einer Situation als DFB auch eigentlich nicht gewinnen.
Das klingt erschreckend schlüssig, darstellen. Ehrlich gesagt, ja.
Ja.
Ja, also stell dir mal vor,
ich bin der Xavier Naidoo dieses Podcasts. Ja. So, ihr haltet mich für verrückt, aber im Nachhinein ergibt plötzlich alles Sinn, außer das mit dem Essen von Kindern.
Also tatsächlich hat Klopp sich ja offiziell dann nochmal entschuldigt, nämlich im Interview nach dem Curaçao-Spiel, da war ja Nagelsmann dann auch bei Kerner, Müller und Klopp und hat ihm nochmal persönlich gesagt, pass auf, das war scheiße, ich hätte mir selber in die Schnauze hauen können danach für die Aussage, weil das einfach völlig unbedacht war und unangebracht war. Die Entschuldigung von Klopp fand ich aufrichtig, muss ich sagen, also okay, das habe ich ihm abgenommen. Aber habt ihr die Reaktion von Julian Nagelsmann gesehen? Der hat also sich aber mal gar nichts davon angenommen. Der hat einfach nur gelächelt. Der hat nicht mal irgendwas darauf gesagt. Der hat kein einziges Wort darauf gesagt. Einfach nur so, ist klar, Kloppo. Ist gut, ne? Alles klar, tschüss.
Du sägst an meinem Stuhl und sagst dann noch sorry.
Ja, genau. Also der ist immer noch schwer angepisst, glaube ich.
Aber stell mal vor, Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft, die werden Weltmeister. dann ist sowieso der geilste Zeitpunkt zu gehen. Und dann kommt Klopp, jetzt bin ich Verschwörungstheoretiker, dann kommt Klopp und wird Nationaltrainer und bei der EM 2028 ist Nagelsmann dann Experte bei Magenta.
Und dann gibt es den Full-Circle-Moment. Und dann sagt einfach so, Tourcoach, ja, da macht ja Jürgen Klopp die Aufstellung zumindest noch. Aber das wäre dann wieder geil. Also das wäre für mich, geil. Ich würde, glaube ich, stehend vor dem Endgerät sitzen.
Und applaudieren.
Applaudieren, genau.
Also deswegen glaube ich, ne, also anhand der Reaktion von Julian Nagelsmann lese ich ab, dass die Nummer absolut nicht durch ist beim DFB. Also ich glaube, das halt noch nach, weil man ihm das irgendwie jetzt immer noch übel nimmt. Vielleicht sogar noch Schlimmeres, wenn man im Hintergrund wirklich davon ausgeht, dass da Verhandlungen stattfinden. Aber ich glaube, Nagelsmann und Klopp werden keine Freunde mehr.
Ja. Bei Magenta, ne? Da haben wir, Max, ein bisschen, muss ich auch sagen, also es ist ein Schuldeingeständnis. Wir haben eine Situation bei Magenta noch überhaupt nicht besprochen. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, als Tobi gesagt hat, hier JBK und Jürgen Klopp und Thomas Müller und so weiter. Eine Persönlichkeit, die da mit involviert ist in diesem ganzen Moderationsteam, die haben wir bisher noch überhaupt nicht besprochen. Und das ist Tom Kaulitz.
Ja, stimmt. Der war in der Kabine vorm Spiel und hat da so ein bisschen gezeigt, wo die Jungs vorher sitzen.
Was, Max? Ich frage jetzt mal nicht Tobi. Ich frage jetzt erstmal Max. Max, was macht das mit dir? Was hat die?
Tobi
was
hat bestimmt auch eine Meinung dazu, aber ich sag dir gerne meine. Also,
ich will jetzt niemanden in eine Situation bringen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Interviews mit Tom Kaulitz vorher gesehen und ich musste meine Meinung so ein bisschen revidieren bei ihm, weil ich glaube, ehrlich gesagt, er ist schon einfach ein großer, großer Fußballfan, der auch Ahnung von Fußball hat. Also vielleicht reitet ihm da ein bisschen ein zu schlechter Ruf voraus, was das Fußballfachwissen angeht. Er ist natürlich jetzt kein Experte, aber er ist, glaube ich, schon ein Fan, der sich gut auskennt. Und wenn du den jetzt fragen würdest oder du hättest ihn jetzt hier im Podcast als Gast, da wüsste der auch was zu sagen zum Spiel und wäre jetzt nicht so, wie wenn seine Frau da sitzen würde und müsste was zum Deutschlandspiel gegen Curaçao sagen. Ich glaube, sein Fußballruf ist schlechter, als er eigentlich sein sollte.
Also ich weiß nicht, welche Expertise Heidi Klum hat, ehrlich gesagt. Lass Heidi Klum in Ruhe. Aber ja, Tobi?
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, seine offizielle Bezeichnung ist ja auch Fan-Experte. Ich glaube, ist natürlich auch ein Typ, den man kennt, wenn er jetzt mit deutschen Fans spricht. Aber Tokyo Hotel ist ja auch eine International-Band so. Vielleicht kennen ihn auch andere. Ich glaube, dass er schon irgendwie schon ein Typ ist, weil also ich weiß nicht, ob jetzt Laura von Tora und JBK dafür gemacht sind, sich in Fans zu stürzen. Ich glaube, das macht der Tom schon ganz gut. Und ich finde auch die Male, die er on war, das hat er echt gut gemacht. Wird nicht günstig sein, ne? Ich habe ja gesagt, mein Ziel war es immer, zur WM zu fahren. Also in die Kabine der Nationalmannschaft hätte ich auch gehen können und berichten können. Ich wäre wahrscheinlich auch deutlich günstiger gewesen, aber ich bin leider nicht Tom Kaulitz.
Der lebt ja da, ne? Dem mussten sie nur einen ganz kurzen Flug bezahlen. Die hätten so Langstrecke bezahlen müssen.
Inlandsflüge in den USA sind ja gar nicht so teuer, habe ich mal geguckt. Nein, aber an sich finde ich, das muss man sagen, setzen sie ihn schon da ein, wo es sinnvoll ist und jetzt nicht irgendwie in der Spielanalyse. Und er ist, glaube ich, ein sehr emotionaler Fan. Ich glaube, ist ja auch Bayern-Anhänger, ist öfter mal in der Allianz Arena. Ja, im Endeffekt ist es ja das Gleiche, was wir machen. Also wir sind auch Fußballfans, wir lieben den Sport, das drumherum und quatschen darüber. Und das macht er auch, wenn er jetzt nicht anfängt über mit Jan Henkel über Spielanalysen zu reden, glaube ich, hat das alles seinen berechtigten Platz da.
Ja, Bill Kaulitz wäre deplatzierter, sage ich, wie es ist.
Und teurer.
Auch das, ja.
Ich glaube, seine Catering-Kosten, die würden die Telekom in den Ruin, die ganze Telekom, nicht nur Magenta, die ganze Telekom in den Ruin treiben.
Ich glaube, Jan Henkel hat auch keine Zeit, mit Tom Kaulitz noch einen Clip zu produzieren. Der ist immer noch in Alarmbereitschaft, was die Verletzung von Musiala angeht. Der hat immer noch Puls, weil der sich dreimal gedehnt hat im Spiel. Ja. Also
vielleicht noch meine zwei, drei Gedanken zu Tom Kaulitz. Auch bei mir war der erste Gedanke so, ja klar, jetzt nimmt man einen, der eine bestimmte Zielgruppe absolut abholt. Man erweitert seine Reichweite in einer Zielgruppe, die man vielleicht vorher nicht erreicht hätte. Ist also ein fantastischer PR-Stunt. Gleichzeitig hat man noch jemanden, der auch gerne Fußball guckt. Also den hat man zumindest ein bisschen im Fußball und der kennt sich in den USA aus mit den Leuten und weil er da wohnt und ist trotzdem für mich im Voraus eher so ein Influencer-Move gewesen. Aber im Nachhinein muss man sagen, so ne, wie ihr das gesagt habt, so, der ist am Ende für die Sachen, die man da braucht, sei es entweder mit Leuten zu arbeiten oder in der Kabine oder so. Und von mir aus auch ein paar etwas seichtere Themen. Ne, da brauchen wir uns ja jetzt nicht so hinstellen, als würden wir das nicht können. Ne, also das ist ja bei uns genauso. Wir lieben ja die seichten Themen. Und dementsprechend ja, ist das schon okay. Ich muss nur hier zu Hause immer ein bisschen grummelig dagegen haten, weil sie ist sehr großer Cowlitz Hills-Fan und hat sich wahnsinnig gefreut und ich versuche so ein bisschen grummelig dagegen zu halten.
Ja, gut, das ist nachvollziehbar. Ja, also so viel vielleicht erstmal zur deutschen Mannschaft. Wir sind mittelmäßig euphorisiert auf jeden Fall.
Noch abgeben, ne?
Meinst du zum ersten Spiel oder wie es weitergeht?
Ja, das bist du und das sind wir noch schuldig, weil das hast du angekündigt.
Ja, das
der Vollständigkeit halber.
Okay, dann machen wir mal einmal Reihe um. Also ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, das ist eine super Ausgangslage für ein gutes Turnier, aber ich sage auch, es ist kein Gradmesser. Unterhalten wir uns nochmal, wenn die Spiele gegen Elfenbeinküste und Ecuador durch sind. Dann können wir wissen, wo wir stehen. Aber Gradmesser war das nicht. Das ist was für die Seele gewesen, aber nicht fürs Sportliche.
An dieser Stelle da noch mal erwähnt, dass Portugal 2016, glaube ich, als Gruppendritter weitergekommen ist sogar und Europameister geworden ist. Also uns stehen alle Türen und Tore offen. Weiß nicht, ich sag, das geht sehr weit für Deutschland. Kann man mir nachher auch sicherlich dann negativ nachsagen, aber ich bin da bei sowas immer zweckoptimistisch. Zieh ich durch.
Ja, also ich würde sagen, auch für die Seele war es sehr, sehr gut, fürs Miteinander, um den ersten Druck vielleicht etwas abzulassen. Als 7-1. Als erstes Spiel, da gehe ich dann in die Richtung wie Tobi. Deutschland ist jetzt schon weiter. Also wenn du das erste Spiel 3-0 gewinnst, 3-0, wenn du im ersten Spiel 3 Punkte holst und 7-1 gewinnst, dann wirst du auf jeden Fall Gruppendritter, glaube ich.
Ja, das wird
und
so sein.
Und damit bist du auch wahrscheinlich einer der besseren Gruppendritten. So, weil die wenigsten Gruppendritten werden derartig viele Punkte haben. Glaube ich einfach rein rechnerisch ist das jetzt fast schon mit einem Unentschieden definitiv, aber ansonsten ist das schon durch. Bei der Elfenbeinküste, boah, ich glaube, das wird ein ganz brutales Spiel. Und da wird sich dann zeigen müssen, wie stark ist die Defensive tatsächlich. Es kann sein, dass es der Schuss vor den Bug ist, den die Mannschaft braucht, um dann Ecuador niederzumachen und einen richtigen Run aufzubauen. Der Turnierbaum für Platz 1 und Platz 2 ist halt wirklich erbarmungslos. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen die positive Stimmung vermiest, ist, dass man gefühlt in 4-5 Konstellationen nur auf Top 5 internationale Nationen trifft.
Ja, klar. Na, also der Weg wird auf jeden Fall schwer bis ins Finale, das auf jeden Fall. Aber ich finde deine Formulierung eigentlich gut, nach dem Spiel zu sagen, so der erste Druck ist abgelassen, jetzt ist man im Turnier, darauf kann man aufbauen. Und die Gradmesser kommen noch. Also ich glaube, das wäre vielleicht ein gutes Fazit an der Stelle.
EBK, ja. Elfenbeinküste.
Genau. Wollen wir natürlich die letzten Minuten hier vielleicht nochmal nutzen, so ein bisschen Roundup zu machen, was denn vor und nach dem Deutschlandspiel bei den anderen Nationen so passiert ist. Also wenn wir mal so ein bisschen drüber schauen, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben gerade so ein bisschen parallel die größte Sensation des Turniers gerade verpasst. Denn Spanien hat gegen Kap Verde 0-0 gespielt. Kap Verde holt einen Punkt gegen Spanien.
Ja. Kap Verde holt einen Punkt. Ist allein schon eine Sensation.
Ja.
Aber dann gegen Spanien?
Es ist unfassbar. Also, aber müssen wir da vielleicht dann nicht sogar das Curaçao-Spiel höher hängen, weil wir sehen, wie schwer es auch für andere Top-Nationen gegen die Kleinen ist?
Also,
könnten
wenn
wir
du
vielleicht nochmal verändern, das Fazit.
Die Schweiz anschaust, lass mich nicht lügen. Ich glaube, dass Katar sogar von allen 48 Teams die Mannschaft ist mit dem niedrigsten Marktwert. Ich glaube, die haben knapp unter 20 Millionen Marktwert. Wenn du mal überlegst, so ein Kobel hat schon 40 Millionen. Ist das verrückt. Und die Schweiz hat auch nicht schlecht gespielt. Ne? Holland, Japan nehme ich mal so ein bisschen raus, weil die finde ich sowieso extrem geil. Und Japan ist auch hoch anzusiedeln.
Das war eigentlich das hochwertigste Spiel bisher, finde ich. Also Holland, Japan,
Brasilien, Marokko war auch geil.
Okay, ja, die beiden.
Aber nur
genau,
die
beiden Spiele würde ich sagen, genau, ne, da haben wir gesehen, also das ist bisher das sportlich beste Niveau gewesen, auf jeden Fall, ja.
Ich möchte einen Aspekt einwerfen vielleicht noch, um das vielleicht etwas zu revidieren. Also bevor wir jetzt hier den Sieg wieder hochhängen, das Stadion, in dem Deutschland gegen Curaçao gespielt hat, war klimatisiert. Ja. Die Schweiz hat gegen Katar gespielt in einer Mittagshitze, wo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber man hat teilweise die Schatten der Spieler kaum gesehen, weil sie so zentral unten auf dem Boden waren. Also die hatten die absolute Mittagshitze und ich glaube, das sollte man als Faktor auch noch mit reinnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Temperatur oder das Klima jetzt gerade bei dem Spanien-Kap-Verde-Spiel war. Klar, alle Mannschaften haben die gleichen Bedingungen, aber dass die Schweizer da vielleicht jetzt ein bisschen unkonzentrierter sind oder es schwieriger haben zu spielen, wenn sie 15, 16 Grad mehr haben. Also, ja, das würde ich vielleicht mal in die Waagschale werfen. Ich glaube, da hat teilweise die Technik gesponnen, weil es zu heiß war im Stadion.
Ja, Katar-Schweiz
war ja Katar, Winter.
In San Francisco, ja. Ja, ja, genau. Genau, das war nämlich im Stadion der 49ers in San Francisco. Und da ist mal absolut gar kein bisschen Schatten auf dem Feld. Also da ist ja auch die meisten Tribünen nicht überdacht. Das ist ja in vielen amerikanischen Footballstadien, die jetzt noch, also die Franchises, die jetzt noch nicht den riesen Dome gebaut haben, so die Oldschool-Stadien, die haben halt auch überhaupt keine Dächer über den Tribünen. Das ist schon heftig teilweise dann.
Ja, das möchte ich wenigstens noch mit reinwerfen. Ne? Also,
waren schon gute Bedingungen. Und überraschend natürlich auch das 2:0 von Australien gegen die Türken. Also das hat mich auch extrem gewundert, weil ich glaube, seit 24 Jahren war keine türkische Mannschaft mehr bei einer Herren-WM. Und die haben, glaube ich, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht in allen Geschichtsbüchern gewühlt, aber ich wüsste nicht, wann die jemals ein besseres Team hatten, auch individuell. Und das hat mich wirklich sehr gewundert. Auch da gar kein Front irgendwie an den Gegner, aber es gibt schon echt ein paar Überraschungen bei dem Turnier. Und deswegen können wir auch mal tief durchatmen und sagen, egal, ob 7-1, 3-0, 2-1, Hauptsache wir haben es im Sack.
Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal abschließend dazu, was sagt ihr zum Start des großen Gastgeberlandes USA mit dem 4-1 gegen Paraguay?
Das war schon stark, ne?
Überraschend. Das
war richtig gut, ne?
Was hat die US-amerikanische Regierung der paraguayanischen Regierung angedroht, damit Paraguay da so, sich so zurückhält?
Atomarer Erstschlag vielleicht.
Ja. Aber es war spielerisch einfach sehr, sehr gut. Man hat's, die Ansätze hat man gegen Deutschland schon gesehen, dass die in den USA eine gute Arbeit da geleistet haben, dass sie gut eingestellt sind auf das Spiel. 4-1 ist echt ganz schön heftig, aber am Ende. Balogun, fand ich, ein paar Memes habe ich gesehen dazu, dass natürlich jemand, der Gun im Namen hat, trifft in den USA. Das ist jetzt nicht überraschend.
Perfekt.
Ja, aber das.
Ja. Tobi, was traust du den Amerikanern noch zu?
Boah, ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, wenn vieles glatt läuft, aber das ist ja auch wirklich so viele Faktoren, Tagesformen, Glück. Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn vieles glatt läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwie bis zum Viertelfinale getragen werden tatsächlich. Aber das ist eine nicht belegbare These von mir. Das ist tatsächlich einfach nur fußballerisches Bauchgefühl.
Ja, davon gibt es hier eine ganze Menge. Da bist du bei uns hier, da nehmen wir dich mit offenen Armen auf in unsere Reihen.
Gott, sei Dank.
Also, ja, es ist ja wirklich bei diesem Turnier, das muss man ja immer wieder betonen, wenn wir jetzt in der Gruppenphase sind, wie der Turnierbaum und der Weg dann für jedes Team dann aussieht in der K.O.-Phase, das ist ja überhaupt nicht abzusehen. Ne? Also da kann ja so viel dazwischen kommen. Nehmt doch jetzt mal alleine das Ergebnis Spanien gegen Kap Verde. Das hat niemand auf dem Schirm gehabt. Das kann aber den kompletten K.O.-Turnierbaum völlig durcheinander werfen, wenn Spanien zum Beispiel nicht Erster wird. Ne? Auf einmal ergeben sich völlig neue Konstellationen dadurch. Deswegen, also wie der Weg für jedes Team dann weiter ist nach der Gruppenphase, ey, das ist eigentlich kaum auszumachen. Ne?
Ja, USA wird Gruppensieger. Das, so weit möchte ich mich festlegen.
Sie werden aber hätte vorher ja auch nicht jeder gesagt.
Nee, also, aber wenn ich jetzt
die allermeisten gesagt, die Türken. Ne?
Nee, werde ich jetzt sagen. Also sie werden gegen Australien gewinnen. Und gegen die Türkei muss man dann schauen, aber ich glaube nicht, dass die Türkei jetzt gegen Paraguay so hoch und danach gegen die USA so hoch gewinnt, dass sie 6 Punkte mit einem fantastischen Torverhältnis holen werden. Die Türkei wird jetzt sehr, sehr viele Probleme haben mit der mentalen Verfassung, also mit dem Kopf. Ich glaube, das wird jetzt eine Mammutaufgabe, die Jungs da in einen selbstbewussten Zustand zu holen, der nicht von Panik regiert wird. Also die Türkei, die kann wirklich recht bitter ausscheiden, ne? Vielleicht sogar mit 0 Punkten. Weil wenn du jetzt gegen Paraguay spielst, die können ja auch kicken, wenn sie nicht gerade gegen die USA spielen. Und dann am letzten Spieltag gegen die USA, die vielleicht mit 2 Siegen im Nacken zu Hause mit der Welle des Publikums über sie hinwegfegen, dann bist du da, dann sitzt du da in der Türkei und denkst dir, ja gut, okay, 3 Spiele, 0 Punkte. Ich denke mal, das war's.
Kann auf jeden Fall alles passieren. Ja, also die WM hat uns bisher doch schon einigermaßen begeistert. Aus deutscher Sicht natürlich noch ein bisschen mehr als bei anderen Nationen aktuell. Wir werden es natürlich weiter begleiten. Wir sind für heute am Ende angekommen und sagen natürlich in allererster Linie danke dir, Tobi, fürs Vorbeischauen.
Vielen Dank. Sehr gerne.
War doch wunderbar. Wir hoffen natürlich, du hattest auch ein bisschen Spaß hier.
Hat wirklich Spaß gemacht. Es ist quasi, wenn man jetzt eine Stunde, wir sind knapp über einer Stunde, über eine Sache reden kann, darf, die man liebt, dann ist doch wunderbar. Besser geht's nicht. Und dann auch mit netten Typen wie euch.
Ach, hör auf.
Hör doch auf.
Ja, du bist also doch Franz Beckenbauer, oder, Micha?
Ja gut, ach klar, ey, das ist natürlich. Als Libero habe ich da meine Leistung gebracht.
Genau. Die Gage für die Aussage stecken wir dir dann später ins Phrasenschwein, was hinter dir steht.
Oder ihr könnt mir auch Blueberry von Holi zuschicken, ist auch in Ordnung.
Oder so.
Ist
oder
schon
so.
Angebrochen, wenn das kein Problem ist.
Ja, Micha setzt ein Autogramm auf, dann kannst du das vielleicht noch bei eBay verkaufen oder so.
Ja. Einfach noch Socken rein von Micha, dann wird's teuer.
In das Pulver getragen.
Match worn. Ist
das. Die von Samstag. Yikes. Ja, also, fulminanter Gast, möchte ich an dieser Stelle sagen. Vielen, vielen Dank, Tobi, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir, wenn ich mich nicht täusche, am Ende ich bin auch schon am Ende angekommen. Power, ciao.
Ja, aber kurzer Hinweis noch, wie es weitergeht.
Stimmt.
Micha, wann sind wir das nächste Mal zu sehen und zu hören?
Boah, wann habe ich denn mal Bock? 18.06. meine ich, sind wir bei Twitch wieder live im Stream zu sehen, abends ein kleines Roundup der großen Kuriositäten dieser WM, die man so zeigen kann. Und eure Fragen, Meinungen und Gedanken dazu natürlich live beantwortet im Stream.
Genau. Ich hoffe auch mit Gastunterstützung. Da werden wir mal schauen, ob wir das noch gedeichselt bekommen. Bis Donnerstag bin ich guter Dinge, dass wir da vielleicht
ein bisschen davon ab, ob Magenta Klopp noch absägt oder nicht.
Ja, gut. Na, den nehmen wir natürlich mit offenen Armen hier auf. Also nächste Gelegenheit am Donnerstag im Stream auf Twitch und YouTube. Und danach sind wir natürlich wieder am Sonntag für euch mit dem Podcast da. Ne? Immer einen Tag nach dem Deutschlandspiel. Der Rhythmus wird hier beibehalten. Und in diesem Sinne, Power-Ciao.
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 Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.